Okay, wir machen weiter. Wir schauen den Text miteinander noch zusammen genauer an. Der Vers 17, der fängt eigentlich gerade recht steil an. Es steht, denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. In all die Trümmer, in all das Unperfekte, in all dem, was nicht schön ist, kommt Gott und sagt, hey, ich will einen Ort schaffen, wo alles neu ist. Ich will einen Ort schaffen, wo dein Herz nicht mehr daran denken wird, was alles war, wo all das Unschöne war. Das Herz, das nicht mehr belastet ist. Gott sagt, ich will einen neuen Himmel. Ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und ich glaube, wir alle haben das schon mal so gehört. Aber eigentlich ist es mega spannend, dass Gott da sagt, einen Himmel und eine Erde. In der Rhetorik redet man da, oder Himmel und Erde sind ja zwei ziemlich verschiedene, oder sind ziemliche Gegensätze. Und in der Rhetorik nennt man das einen Merismus. Ein Merismus sind eben zwei Gegensätze, die genommen werden, um eine Vollständigkeit zu symbolisieren. Kommen wir da raus? Ja. Du hast mich jetzt eine Frage angeschaut. Oder so streng. Auf jeden Fall, genau, wird da aufgezeigt, dass Gott etwas Vollständiges schafft. Was mega spannend ist, dass genau der gleiche Merismus auch im Genesis 1, Vers 1 verwendet wird. Dort, wo Gott die ganze Erde überhaupt geschaffen hat, heisst es, er schuf Himmel und Erde. Und der genau gleiche wird nachher im Jesaja 65 nochmal aufgegriffen. Was auch mega spannend ist, ist, dass das Wort schuf beides Mal verwendet wird. Und im Hebräischen steht dort das Wort para. Und das Wort para wird nur dann verwendet in der Bibel, wenn Gott selber etwas schafft. Also wenn der Mensch etwas schafft, dann wird das Wort para nicht verwendet. Nur wenn Gott selber schafft, dann kommt das Wort. Also es ist Gott persönlich, der den neuen Himmel und die neue Erde schafft. Er ist der, der alles komplett erneuern tut, vollumfänglich erneuern tut. Weiter im Text lesen wir dann im Vers 18 bis 19, dass die Gläubigen aufgefordert werden, sich an dem Neuen zu erfreuen, an dem Neuen Freude zu haben. Weil es ist ein Ort, wo Gott selber Freude hat. Gott freut sich an dem Ort und Gott erfreut sich an seinem Volk. Es ist ein Ort, wo kein Leid mehr ist. Und mich berührt mega, dass es heißt: Ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Ich will mich freuen über mein Volk. Das sagt Gott, das ist mein Volk. Gott verbindet sich so eng mit seinem Volk, dass er sagt, es ist mein Volk. Wie krass ist das? Im Vers 22 lesen wir dann später, dass er auch schon sagt, es sind meine Auserwählten. Also er nennt uns sein Eigentum. Er nennt uns sein Eigen. Und mich berührt das mega. Ich finde das mega schön. In den Vers 20 bis 23 lesen wir, dass dann der Ort keine Mühseligkeiten mehr wird geben. Alles, was der Mensch schafft, von dem darf er auch profitieren. Von dem darf er das auch geniessen. Und wie oft leide ich darunter, dass ich zum Beispiel jetzt gerade ein Kleid anhabe, wo jemand anders geschafft hat dafür, wo nie das entlöhnt bekommen hat, was er eigentlich hätte sollen entlöhnt bekommen. Ich leide darunter, dass wir in so einem System gefangen sind, wo wir im Westen da so oft in unserem Reichtum, können leben, weil andere mega, mega hart arbeiten, Kinder arbeiten und wir es dann können geniessen, aber sie nicht. Aber an dem Ort wird es es nicht mehr geben. An dem Ort wird es ein System geben, wo Gerechtigkeit herrscht. Und auf das freue ich mich. Auf das freue ich mich richtig fest. Für die, die gerne theologisch ein bisschen tiefer gehen, dürfen daheim mega gerne mal den 5. Mose 28 nachlesen. Weil dort wird von einem Bundesfluch geschrieben. Und genau das, was in dem Bundesfluch beschrieben wird, wird jetzt im Jesaja 65 nochmal aufgegriffen und wird zeigt, dass er aufgehoben ist durch Jesus. Also wenn ihr Lust habt, leset daheim mal noch den Deuteronomium 28. Im Vers 24 lesen wir dann, und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. An dem neuen Ort wird es eine mega tiefe Verbundenheit zwischen Gott und dem Mensch geben. Gott wird dort die unmittelbare Nähe sein. Und bevor der Mensch überhaupt anfängt zu reden oder bevor er überhaupt irgendeine Frage stellt, hat Gott schon gehört und hat Gott schon geantwortet. Ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe so oft das Gefühl oder immer wieder das Gefühl, dass Gott irgendwo ist und nicht bei mir. So oft, wenn ich bete, habe ich das Gefühl, ich rede gegen eine Wand. Es kommt nicht an. Wie oft sehne ich mich, dass Jesus einfach mal mit mir zusammen würde hocken, dass Jesus mich einfach mal in den Arm würde nehmen, wenn ich traurig bin oder wenn ich mich allein fühle oder whatever, dass er bei mir ist. Dass ich mit Jesus mal face-to-face ein Gläschen Wein trinken kann und all die Fragen, ich habe x-tausend theologische Fragen, ihn kann fragen und er sie mir beantwortet tut. An dem Ort wird das sein. An dem Ort wird Gott all unsere Fragen beantworten, bevor wir überhaupt gefragt haben. Ich freue mich sehr fest auf den Moment. Das Kapitel schließt dann mit dem Vers 25. Und der Vers 25 erinnert sehr stark an den Garten Eden, wieder an den Anfang der Bibel. Dort wird nicht nur die Beziehung zwischen Mensch und Gott wiederhergestellt sein, sondern auch zu der Umwelt wird wiederhergestellt sein. Es ist, alles wird in den Frieden inkludiert sein. Wie ein Mantel tut der ganze Frieden alles umgehen. Alles Böse, alles Zerstörende hat dort keinen Platz mehr. Es wird ganz verschwunden sein. Und vielleicht hockst du jetzt da und denkst, ja gut, wie schön und cool die Prophezeiung, die der Jesaja da bekommen hat, aber sie hat ja eigentlich an dem Volk gegolten und gar nicht, was hat sie mit mir zu tun oder was hat sie mit dir zu tun? Und selbst wenn die Prophezeiung uns galtet, was nützt sie uns? Was nützt es uns, dass wir irgendwann, wenn wir dann mal gestorben sind, vielleicht ist es schneller, vielleicht auch weniger schnell, irgendwo an einem Ort sind, wo es dann gut ist. Wir sind ja jetzt am Leiden. Die Welt ist ja jetzt nicht im Heil. Die Welt ist ja jetzt ja, in so viel Trümmer. Schau, ich glaube, wir Christen, wir haben das Privileg, es ist wirklich ein Privileg, dass wir das Alte Testament, etwa zwei Drittel von dem Buch, dürfen oder auch sollten mit den Brüllen vom Neuen Testament lesen. Ich glaube, oder nein, ich bin sicher, wir können das Buch erst verstehen, oder die Bücher erst verstehen, wenn wir sie im Blick vom Neuen Testament lesen. Und nicht nur im Blick vom Neuen Testament, sondern im Blick von einer Person. Im Blick von Jesus Christus und was er gemacht hat. Erst dann kommt das Alte Testament zu seiner Entfaltung oder zu seiner ganzen Entfaltung. Und ich glaube fest, in Jesus haben sich all die Prophezeiungen, die da stehen, schon erfüllt. Es ist vielleicht ein bisschen zu vergleichen wie mit einem Schlüssel. Ich wollte eigentlich meinen Wohnungsschlüssel mitnehmen. Ich habe einen riesigen Wohnungsschlüssel, aber ich habe ihn vergessen. Deswegen mein Säckenschlüssel. Es ist wie ein bisschen mit einem Schlüssel. Wir können das Alte Testament nur dann wirklich aufschliessen und verstehen, wenn wir es im Blick von Jesus lesen. Weil in Jesus hat sich das ganze Alte Testament erfüllt. Und das gilt auch für den Text von Jesaja 65. Durch Jesus ist die Prophezeiung jetzt schon Realität. Und du fragst dich jetzt vielleicht, also, wie genau sollte das jetzt schon Realität sein? Ich sehe das gar nicht. Und eben bin ich überhaupt in das inkludiert, in die Prophezeiung. Laut Galater 3, 26 bis 29, ja. Es steht dort, dass all die, die an Jesus glauben, eingepfropft sind in das Volk. Dass sie zu dieser Familie dazugehören. Und deswegen darfst du die Prophezeiung auch für dich in Anspruch nehmen. Es ist für mich ein mega grosses und auch mega unverdientes Geschenk. Ich habe vorhin gesagt, wir sollten das Alte Testament immer durch die Brille vom Neuen Testament lesen. Wo Jesus am Kreuz gegangen ist, ist er dort gegangen und er hat geschrien, kurz vor seinem Tod, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und im 2. Korinther 5, 17 schreibt der Paulus, wenn also ein Mensch zu Christus gehört, ist er schon eine neue Schöpfung. Was früher war, ist vorbei. Etwas ganz Neues hat begonnen. Also in anderen Worten, in Jesus hat jetzt schon, oder vor 2000 Jahren, wo er den Ruf ausgerufen hat und wo er auferstanden ist, hat die Prophezeiung ist dort schon eingetroffen. In Offenbarung 21, Vers 5 heißt es auch, dass Jesus sagt, denn siehe, denn schau, ich mache alles neu. Ich muss nochmal sagen, in Jesus hat er alles neu gemacht. Etwas komplett Neues hat angefangen. Und wir dürfen in ihm nicht nur eine Hoffnung haben, auf den, wenn wir irgendwann dann mal sterben und dort in dem Himmel sind, sondern wir dürfen jetzt schon Anteil haben an dem Heil. Aber vielleicht denkst du jetzt, ja Debbie, also mal ehrlich, du hast ja selber vorher gesagt, dass in deinem Leben nicht so viel hast, oder doch, es ist viel gut, aber dass auch du in deinem Leben Sachen hast, wo es nicht gut ist, wo es nicht heil ist. Und eben auf dieser Welt ist so viel nicht heil. Was sagst du jetzt? Und ja, ich kann mega gut verstehen, was du meinst. Oder vielleicht meinst. Es ist eine mega, mega grosse Spannung, wo Christen drin sind. Und irgendwie auch ein bisschen unverständlich, wo wir als Gemeinde drin sind. In der Theologie braucht man den Begriff schon jetzt und noch nicht. Also schon, wir sind jetzt schon in dem Innen und noch nicht. Irgendwie ein bisschen paradox, irgendwie ein bisschen komisch und trotzdem ist es Realität. Wir sind jetzt schon in dem Innen und trotzdem sind wir auch noch auf einem Weg zu der kompletten Vollendung. Und ich finde die Spannung mega schwierig. Ich finde die Spannung schwer zu verstehen und manchmal fordert es mich fest raus. Manchmal finde ich es schwierig, an dem festzuheben. Ich habe gerade am Dienstag ist Miri im Säckchen mit mega Rückenweh gsi und dann habe ich so gesagt, hey komm, wir beten. Dann habe ihre Hand aufgelegt und habe gebetet. Und surprise, surprise, wieder mal ist sie nicht geheilt worden. Wieder mal habe ich ein Gebet gebetet, wo ich das nicht gesehen habe. Von meinen irgendwie 150 Gebeten für Heilung, ich sage einfach eine Zahl, habe ich vielleicht so 5 Heilige gesehen. Mehr noch nicht. Und ich bete so viel für Heilung. Ja, es ist schwierig, die Spannung auszuhalten. Es ist mega schwierig. Aber Jesus hat gewusst, dass die Spannung schwierig ist für uns. Er hat gewusst, dass es schwierig ist, das auszuhalten. Und deswegen hat er uns den Heiligen Geist geschenkt. Am Heiligen Geist, seine Aufgabe ist es, dich und mich zu trösten. Am Heiligen Geist, seine Aufgabe ist es, uns immer wieder daran zu erinnern, was Jesus gemacht hat und dass das jetzt schon Realität ist. Und er möchte uns an das Vaterherz ziehen. Und ich möchte dich heute Abend ermutigen, gib dem Heiligen Geist Raum. Ich merke in meinem Leben, dass je mehr Raum ich dem Heiligen Geist gebe, irgendwie die Spannung und das, ja, all die vielen Fragen irgendwie zur Ruhe kommen. Der Psalmist vom Psalm 62 beschreibt es sehr schön. Er sagt, bei Gott allein findet meine Seele Ruhe. Von ihm kommt meine Hilfe. Ich merke das in meinem Leben, dass das wirklich Realität ist. bei Gott allein kommt mein Herz zur Ruhe. Und ich möchte dich ermutigen, gib dem Heiligen Geist, wie vorher gesagt, gib ihm Raum und komm beim Vaterherz zur Ruhe. Ich möchte dich heute Abend fragen, wo brauchst du Hoffnung? Wo brauchst du Heil? Wo brauchst du Heilung? In welchem Lebensbericht sehnst du dich nach dem neuen Himmel und nach dieser neuen Erde? Mach dir doch heute Abend, vielleicht nachher auch gerade im Worship, Gedanken dazu, wo deine Bereiche sind. Oder vielleicht auch in den nächsten Tagen. Ich möchte dich ermutigen, geh mit dem zu Gott. Ich glaube fest, dass Gott dir heute Abend möchte sagen, ich kann und ich werde alles neu machen. Und das Heilwerden, muss ehrlich sein, das ist ein Prozess. Und ich glaube, ich bin noch sehr am Anfang von dem Prozess. Aber der Heilige Geist zieht uns immer mehr in die Heiligung hinein. Und vieles auf dieser Welt ist noch nicht vollkommen. Vieles auf dieser Welt ist noch nicht in dem Merismus, wo da alles komplett neu ist. Nein, sind wir noch nicht. Und trotzdem hat Jesus jetzt schon gesagt, es ist vollbracht. Ich möchte dich ermutigen, leg doch mit einem Glaubensgeschwister Jesus an. Die Sachen, wo du dich nach Heil sehnst. Ich glaube fest, Jesus sagt, wo zwei oder drei mit dem Namen versammelt sind, bin ich mit dir unter ihnen. Und wir haben heute Abend auch ein Gebetsteam, das da ist. Und nimm das in Anspruch. Ich habe es heute Morgen auch gerade in der Gellerkirche in Anspruch genommen. Ich finde das so etwas mega Starkes, wenn wir zusammen beten und zusammen etwas Gott anlegen. Vielleicht hockst du jetzt auch gerade da oder du schaust den Livestream und das Ganze ist dir ein bisschen fremd. Oder du merkst, hey, eigentlich ja, finde ich das gerade alles ein bisschen speziell. Aber ich habe Bereiche in meinem Leben, wo ich mich nach dem Heil sehne. Ich möchte dich ermutigen, geh mit dem zu Jesus. Wirklich, geh mit dem zu Jesus. Leg es ihm einfach an. Ich kann wirklich von ganzem Herzen sagen, und ich glaube viele da drinnen auch, dass Jesus, er ist einfach das Beste. Er ist wirklich das Beste. Und bei ihm werden wir immer mehr heil. Streck dich nach ihm aus. Fang einfach mit ihm an reden. Und wenn du nicht recht weißt, wie das geht, darfst du auch mega gern, ich hoffe, es ist okay, David, darfst du auch mega gern auf den David oder auf den Joel oder auf mich oder auf das Gebetsteam oder auf die Person, die dich mitgenommen hat, zugehen und frag die Person, hey, wie lebst du mit dem Gott? Wie fängt man überhaupt mit dem an reden? Ja, in Jesus, in seinem Tod und in seiner Auferstehung hat sich Jesaja 65 erfüllt. Und du und ich, wir dürfen Anteil haben. Was für eine grosse Zusage. Und gleichzeitig ist das eine grosse Hoffnung. Yes. Danke vielmals, Bernd, dass ihr uns jetzt in eine Zeit leitet, wo wir Gott anbeten mit Liedern.